Die startende Reihe über Beziehungen, die vier Predigten, die haben ganz verschiedene Aspekte. Und ein Aspekt heute Morgen, der Aspekt heute Morgen ist Rücksicht. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, wo Menschen zusammen sind. Und die Meinungsverschiedenheiten steuern auch das Verhalten. Und wie kann man Konflikt lösen? Als Schweizer ist natürlich gut Schweizerisch, ist Kompromiss. Man findet sich in der Mitte. In dieser Lösung, beide haben Gewinn. Und beide haben auch ein bisschen loslassen. Und so findet man sich in der Mitte. Es gibt andere Muster, dass einfach der Stärker dann gewinnt und der andere sich muss anpassen, murrend, knurrend oder ein bisschen verbittert. Aber auch ein Aspekt, den wir anschauen wollen, ist Rücksicht. Der ist nicht immer unbedingt der richtige Weg, aber ist auch nicht einfach immer falsch. Aber dass wir uns bewusst sind, Rücksicht ist nicht immer der richtige Weg. Also Jesus hat gewusst, dass sich Pharisäer, wenn er am Sabbat Kranke heilt, dass das gegen ihren Strich geht. Und er hat es trotzdem gemacht. Das wäre ein weiteres Thema, wieso er das gemacht hat. Aber einfach, dass wir das ein bisschen eingrenzen können. Wir wollen uns einfach mal ein paar Stichworte machen, ein paar Anregungen, dass man dann Brücke findet, gut zu unserem Leben. Rücksicht. Rücksicht tut gut. Rücksicht, denke ich, wir haben das Privileg gehabt, nach der Barbara ihrer grossen Operation 3 Wochen lang, 21 Tage, nein, es waren glaube ich 22 gewesen, allabend ein Nachtessen zu haben im Briefkasten, das man rausnehmen musste und aufwärmen. Und alle haben sich daran gehalten, dass ich zwar Zwiebeln gerne habe, aber dass ich eine Allergie entwickle gegen die. Sie haben Rücksicht genommen darauf, obwohl es vielleicht für sie zum Kochen einfacher gewesen wäre mit Zwiebeln. Autofahrer wissen, wie andere oder wie man selber sollte Rücksicht nehmen oder kann Rücksicht nehmen. Und selber muss man ja auch auf sich Rücksicht nehmen. Wie viel Schlaf braucht man? Wie viel Erholungsphase? Aber es tut dann gut, sich die Frage zu stellen, wo hätte ich Rücksicht geschätzt? Wo hat sie mir gefehlt? Nicht einfach nur dann über andere zu schimpfen, sondern sich zu überlegen, was könnte ich daraus lernen? Wo ist Rücksicht angebracht? Ich kann da nicht alles sagen, was mir da in den Sinn gekommen ist, oder? Aber schon mal einfach so, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ein anstrengender Tag, schönes Wetter, am 6:30 zu Abend, wow, sitzt ist raus, fast anfangen grillieren und dann kommt der Rasenmäher vom Nachbar. Erkundigungen haben, also wir haben uns erkundigt, sondern andere, die sich noch ein bisschen mehr aufgeregt haben als wir. Es ist bis um 8 erlaubt, Rasen zu mähen. Also, es ist polizeilich erlaubt, aber es wäre gleich schön gewesen, Rücksicht zu nehmen. Aber warum fällt uns Rücksicht eigentlich dann so schwer? Ja, eben, man hat gewisse Wünsche, gewisse Pläne. Und wenn man die Rücksicht nehmen müsste, dann müsste man das verschieben. Man müsste vielleicht verzichten. Man hat vielleicht dann das Gefühl, man macht das Zweite. Man passt sich an. Man muss sich einem anderen unterordnen. Ganz interessante Frage. Aber auch eine weitere Frage, oder? Also, Rücksicht nehmen. Man kann jetzt alles sagen, in allen Konflikten, die es in der Familie gibt, oder auch in einer Gemeinde gibt, du musst halt Rücksicht nehmen auf mich. Also Rücksicht einfordern. Und Kind können dann sagen, hey, nehmt Rücksicht, wir wollen jetzt halt so und dieses und jenes Programm. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt mehr Rücksicht, wenn jeder Rücksicht einfordert beim anderen, sind wir gleich weit in diesen Konflikt. Aber jetzt gehen wir hinter den Bibeltext. Ich denke, mit der werde ich mich mal beschäftigen. Ich habe noch nie darüber predigt. Das hat mich jetzt gereizt darüber. Wie geht jetzt der Paulus mit dem Konflikt um, den er da bei den Korinther findet? Der erste Punkt, die Streitfrage. Also um was geht es da überhaupt? Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Dann hat es schon erwähnt, sie haben ihm wahrscheinlich einen Brief geschrieben, dem Paulus, und jetzt ist das der Antwortbrief. Der erste Korintherbrief hat diverseste, nicht nur, aber diverseste Antworten aufgestellt, die Fragen. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Ja, natürlich. Also, man hätte ja, wenn es in der heutigen Zeit wäre, können schauen, was auf der Etikette steht. Wie ist das deklariert, oder? Welchem Gott ist das gewidmet oder auch keinem? Das hat man dazu mal nicht können. Und einfach, es ist so gewesen, der Schlachtvorgang ist ein kultischer Augenblick gewesen. Also es hat kein Fleisch gegeben, das nicht in einem Götz geopfert worden ist. Also in dem heidnischen Gebiet. Natürlich dort, wo dann Jesus gelebt hat in Israel, ist das nicht so gewesen. Aber da, es ist einfach alles, was kann man sagen, der Schlachthof ist der Götzentempel gewesen. Also, wie geht man mit dem jetzt um? Und so haben sie, nicht schlecht, oder? Der Paulus gefragt, wie sollen wir mit dem umgehen? Zwar ist es nur eine Gruppe gewesen, die da gefragt hat, die andere eben eigentlich nicht. Die hat sich nicht geäußert, aber dürfen wir das? Es ist noch weiter gegangen. Wir sehen da im Vers 10. Dass der Paulus noch sagt, du, es könnte ja auch sein, dass ihr in einem Götzentempel zu einem Fest eingeladen seid. Ja, also eigentlich könntet ihr da gehen, oder? Aber ihr müsst gewisse Sachen bedenken. Also, ich hätte da schon noch mal, müsste mal schlucken, oder? Also, geht jetzt da in einen Götzentempel rein, oder? Aber es ist dazu mal auch einfach Sitte und normal gewesen. Das war der Gemeinschaftsraum gewesen. Ob jetzt dort ein Götze, der Gottesdienst ist oder nicht, oder? Man hat sozusagen können, den Gemeinschaftsraum, wo halt der Götzentempel war, ist mieten. Und weil da zumal einfach die Stuben von diesen Leuten zu klein war für ein Festessen mit mehreren Leuten, hat man sie in den Götzentempel eingeladen zum Essen. Zum Geburtstag, zur Hochzeit, wo immer auch. Also Gemeinschaft, die größere Gemeinschaft, hat in diesen Götzentempel eben mit Mahlzeiten stattgefunden. Das ist jetzt also das Problem. Es ist mir nicht recht in den Sinn gekommen, wie man das heute könnte vergleichen. Also einfach, es ist ein umfassendes Problem, ob das jetzt zu Korinth ist oder zu Rom ist. Es ist eine umfassende Frage geworden, wie handeln wir da als Christen? Bist du einfach vegetarisch oder kannst du Fleisch essen? Aber alles Fleisch hat irgendwo einen Zusammenhang mit Götzendienst. Das ist die Ausgangslage. Jetzt aber, was interessant ist, der Paulus geht jetzt nicht gerade auf die theologische Antwort auf das. Er hat eine ganz klare Antwort, er hat eine ganz klare eigene Meinung. Aber er geht jetzt zuerst einmal Vers 2 und 3 auf die Stellung. Wie gehen wir in einen Konflikt hinein? Und da ist eigentlich die Hauptaussage, haben Sie auf dem Gottesdienstzettel, oder? Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Das wäre jetzt eine Elberfelder-Übersetzung in der Neuen Genfer, wie wir es ja gehört haben und da auch auf der Folie gesehen, wird das umschrieben. Aber erkennen, das ist ja ganz eigentlich interessant. Erkenntnis ist ein durchwegs positives Wort in der Bibel. Gott erkennen. Also das hat gar nichts Anrüchiges. Aber es kann zu etwas Falschem führen. Es kann eine falsche Rolle spielen, besonders in Konflikt. Und der Paulus sagt, das geht nicht. Wenn man meint, man könne den Konflikt lösen, indem wir gute Argumente haben, auch wenn es noch biblische Argumente sind und wenn es grosse Argumente sind und von geistlicher Freiheit redet, so löst der Konflikt nicht. Indem er meint, ich müsse den anderen nur überzeugen und wenn er überzeugt ist, dann ist das alles richtig. Nein, hinter dem innen kann einfach auch die Überheblichkeit stehen, weil jede Erkenntnis, so sagt der Paulus im gleichen Brief, drin, das ist Stückwerk. Er heisst nicht, dass es falsch ist, aber es ist nicht das gesamte Bild. Das Richtige wäre, die Liebe baut auf. Also die fragen danach, was hilft dem anderen? Und da muss nicht unbedingt dahinter stehen, in jedem Fall, das kann sicher sein, dass man gut miteinander redet und der andere auch zu dieser Überzeugung kommt, aber in dem Fall eben nicht. Aber die Liebe klärt ab, was hilft dem anderen? Was hilft, was erbaut? Die Liebe denkt an das Wohl des Anderen. Da der Vers 13 dann, eigentlich der Abschlussvers, Fazit vom Ganzen. Und er sagt, wenn ich kann vermeiden, dass durch mein Verhalten ein Mensch zur Sünde verführt wird, bleibe ich das Leben lang vegetarisch. Und ich nehme an, aus diesen Worten, er verzichtet darauf. Also es ist nicht, dass er das Fleisch nicht gern hat. Er hat sicher gut ein feines Stück Fleisch gern gehabt, aber einfach, das ist ihm wichtig. Wie helfe ich dem anderen in dieser Situation? Aber dann müsste ich zuerst einmal wissen, wie denkt der andere? Wieso hat jetzt der andere Mühe, wo ich doch jetzt die Freiheit habe, zum Götzenopferfleisch zu essen, wieso hat der andere Mühe, wo auch Christ ist, das nicht zu tun? Man hätte jetzt da die Freiheitlichen, oder? Hätte jetzt können ein bisschen zusammensitzen und über die anderen Schnöden, weißt, das sind so gesetzliche, so engstirnige, so ängstliche Menschen. Die sind noch nicht so ganz im Geist drin, oder? Sonst wären sie schon längstens frei, oder? Man könnte jetzt anfangen, über die als Drittperson, oder? Über die herziehen. Aber aus irgendwelchem Grund weiss der Paulus, weil er mit ihnen geredet hat, weiss der Paulus, was in denen ihnen abgeht. Also die Liebe denkt und sorgt sich ums Wohl, um die Entwicklung vom anderen. Was hilft dem anderen in der Entwicklung weiter? Also wichtig, ob jetzt der Konflikt in der Ehe ist, in der Gemeinde ist, in der Arbeitsplatz, nicht einfach, wer hat Recht, sondern man anhören, kennenlernen, wie könnte ich dem anderen weiterhelfen. Und dann fährt ja der Paulus dann weiter. Also wir gehen wieder an den Anfang zurück von dem Fazit, oder? An den Anfang zurück, der Paulus sagt, eben die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn sich jemand, also Vers 2 und 3, wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Und jetzt, was ist echtes Wissen? Und der Vers, den werden wir ein bisschen auf der Zunge vergehen lassen. Also echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Das ist das Höchste in aller Erkenntnis. Das heißt, er weiß, dass Gott ihn kennt, weiß, wer er ist, durch und durch weiß, wer er ist und ihn liebt. Trotzdem liebt. Das ist das Größte. Das ist das Allergrößte. Ob man jetzt da Götzenopferfleisch isst oder nicht, will er den Korinther sagen, das ist absolut das Größte und gilt für die, die Antwort geben. Und der Gott liebt, der zuerst geliebt hat. Das wollen wir dann auch beim Abendmahl ein bisschen auf der Zunge vergehen lassen. Gott liebt und erkennt und sucht mich. Und ich darf das einfach wissen. Es ist es so. Und das ist meine Antwort. Die Liebe. Auf seine Liebe. Und das ist das Entscheidende in der Haltung, in der Verschiedenheit von Menschen im verschiedenen Reifestand. Also, wo immer ihr in Konflikt inne sind, in der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz oder was man noch aufzählen kann, die Hauptsache ist nicht, dass man sich durch Argument findet, sondern sich ein paar Fragen stellt, wie man in den Konflikt hineingeht. Und was dann die gute Lösung ist. Wenn man hineingeht, um zu sagen, wichtig ist, dass ich gönne, dann hat man schon verloren. Jetzt gehen wir auf den längsten Punkt jetzt hin, also gliederungsmässig, der dritte Punkt. Also die Analyse von einem Konflikt ist wichtig, dass man zu einem gesunden Verhalten kommt, wo einfach immer anderen und der Harmonie gut tut und den anderen fördert. Jetzt zuerst einmal die sachliche Frage, wo jetzt der Paulus sagt, also ganz sachlich ist es eigentlich, ist es klar. Ihr habt recht. Die Götzen gibt es wirklich nicht. Also der Paulus ist da gleicher Meinung wie die die Frage gestellt haben. Also ob jetzt das den Götzen beim Schlachtenhof mit dem Tempel ihnen dargebracht worden ist, das sind ja eigentlich nur Steinbilder, das sind nur so Holzgerüste, oder? Vielleicht noch ein bisschen mit Gold überzogen, aber das ist eigentlich gar nichts. Das hätte auch irgendwo im Freien, irgendwo mal wir ja können sein, oder? Das hat für uns Christen, das ist ganz normales Fleisch. Das könnt ihr einfach essen. Das ist ganz normal. Das ist doch ganz klar. Ihr habt recht. So ganz klar. Also, so ganz klar ist es dann, wenn man zwei Kapitel weiterblättert, für den Paulus. Dann auch nicht mehr. Kapitel 10, Vers 19 und 20. Es geht nach dem Abschnitt dann auch wieder eigentlich um das Götzenopferfleisch im ähnlichen Stil. Aber da, in dem Inne, In dem Innen geht es ums Abendmahl. Und da argumentiert der Paulus, also schaut, wenn er jetzt Abendmahl feiert, also wir werden es auch nachher machen, aber oder, das ist jetzt hergerichtet von der Luise, das ist jetzt einfach Brot und es ist einfach Traubensaft. Und es wird zum Abendmahl, indem dass man vertraut, dass das wie eine Symbolik ist, das ist das Abendmahl, das ist jetzt ein Feier, ein Fest, wo wir mit Jesus Gemeinschaft haben, weil er am Kreuz gestorben ist, als Symbol für das Brot, für sein Leib und der Traubensaft für das Blut. Und so gibt es Gemeinschaft. Und denkt daran, wenn ihr jetzt da Fleisch esset, wo die Götzen geopfert sind und ihr daran glaubt oder glaubt daran, oder? Aber wenn ihr das in Verbindung setzt, dann denkt daran, hinter den Götzen, hinter dem Holz und dem Stein, das sind Dämonen. Nicht, dass eigentlich der Stein dämonisch ist, oder? Aber hinter dem sind Dämonen, wenn ihr daran glaubt. Und dann wird es langsam brisant für unsere Zeit. Ich weiß jetzt nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass man das auf gewisse Sachen könnte übertragen, wo Menschen auch heute daran glauben. Da ist Stein. Vielleicht ein besonderer Stein. Oder vielleicht ist es ein besonderer Baum. Oder vielleicht ist es ein besonderer geografischer Ort, der dann plötzlich zum Kraftort wird. Und was steht dann für den Paulus und für das biblische Weltbild dahinter? Es sind zwar ganz normale Dinge, oder? Aber da kommt ein dämonischer Einfluss. Also es ist so zwei Sachen, oder? Eigentlich ist die theologische Frage so geklärt, aber es gibt noch einen anderen Aspekt in dem Innen, wo man auch noch müsste berücksichtigen. Wir gehen nachher dann weiter auf den anderen Aspekt dazu, aber wir wollen jetzt der Argumentation von Paulus folgen. Also er hat gesagt, ich bin mit euch einverstanden, es gibt nur ein Gott. Und das, was die Götzen sind, das ist keine Gottheit, das ist einfach nichts. Darum, wir haben die Freiheit, Götzenopferfleisch zu essen. Und dann fährt er schön weiter im Vers 6, auch wieder ein Vers, den wir auf der Zunge vergehen lassen können. Aber für uns steht fest, es gibt nur ein Gott. Und jetzt zählt er zwei Sachen auf. Also nur schon, man spürt da drei Einigkeit, oder? So ein bisschen, zwei Personen zählt er jetzt da auf, aber es ist ein Gott. Den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Gott. Du, wenn ich an Jesus Christus glaube, kann ich sagen, du bist mein Vater. Du hast mich geschaffen. Und die Schöpfung, oder? Das soll nicht einfach jetzt Theorie bleiben, Theologie bleiben, einfach so, ja, wir wissen ja, Evolutionstheorie, das entspricht nicht der Bibel, oder? Das gibt einen Schöpfer. Nein, der hat mich geschaffen. Und darum darf ich ein Ja haben zu mir, wie er mich geschaffen hat. Und ich bin geschaffen, für den wir geschaffen sind. Ich bin für Gott geschaffen. Als Gegenüber. Das ist meine Bestimmung. Das ist der Sinn in meinem Leben. Nicht, dass ich einfach für mich lebe. Also, wo ich immer seine Nähe suche, seine Stille bei ihm suche, zu ihm bete. Ob jetzt das grosse Wort sind oder kleine Wort, ich erfülle meine Bestimmung. Das ist natürlich, dieses und jenes dürfen wir tun für Jesus, oder? Ja, aber meine Bestimmung ist einfach, sein Gegenüber zu sein. für ihn geschaffen. Und es gibt nur einen Herrn. Da geht es jetzt also um Jesus, Herr. Das heisst doch, ich bin nicht mein Herr. Natürlich ist das mein Leben, das ich leben muss, oder? Aber eigentlich bin ich nicht einfach der Herr, der sagen kann, ich will jetzt, sondern der, der muss fragen. Dann komme ich auch nicht zu kurz. Das ist kein despotische, ausnutzende Herr, oder? Aber was willst du? Jesus Christus, durch den alles geschaffen ist, wurde und durch den auch wir das Leben haben. Da hat es ein bisschen etwas mehr, oder? Er ist auch bei der Schöpfung dabei gewesen. Also nicht nur Gott hat das geschaffen, sondern auch Jesus. Aber durch ihn haben wir das Leben, ein bisschen etwas mehr als nur das biologische Leben, viel mehr Wiedergeburt, das neue Leben. Und das ist jetzt der Gott. Also das spüren wir jetzt. So muss das gelebt sein. Und so findet man auch Einheit bei den Korinther. Und in unserer Gemeinde, es gibt einen Gott, der hat geschaffen für ihn. Und durch ihn haben wir das Geistliche, das neue Leben, wo Jesus schenkt. Das machen wir uns nicht selber, das ewige Leben. Den Himmel verdienen wir uns nicht selber. Das ist ein riesen Geschenk. Und so wird der Text zu einem lebendigen Text. Also jetzt haben wir das eigentlich ein bisschen die Streitfrage. Geht es ein Opfer Fleisch essen, ja oder nein? Dann sagt der Paulus, achtet darauf. Sind ihr einfach jetzt von eurem Verstand her geprägt? Und wenn da argumentieren oder haben die Frage, was dient dem anderen, sind der Liebe gesteuert. Und dann einmal so ein bisschen die theologische Frage, ist eigentlich sachlich ganz richtig. Es gibt aber da verschiedene Aspekte. Und jetzt eben die Liebe fragt, wie tickt denn der, der das nicht essen kann? Vers 7. Doch nicht alle haben schon die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Da gibt es eine gewisse Einsicht, eine gewisse theologische Aussage. Ihr dürftet Götzenopferfleisch essen, weil es kein Götze gibt. Aber die Einsicht, die hat noch zu wenig Konsequenzen in einer Gruppe von Leuten. Und die klagt er jetzt nicht an. Und sagt, hey, ihr müsst freier werden. Vielleicht dann schon mal. Natürlich, aber jetzt in dem Reifestand heisst es, wir müssen Rücksicht nehmen. Die sind jetzt noch nicht so weit. Die haben eine ganz andere Biografie. Hey, wenn du 20, 30, 40 Jahre lang in den Tempel gegangen bist und für dich hinter dem Götz, hinter dem Stein und dem Holz eben immer mehr gsi ist, dann ist das, seelsorgerlich gesprochen, konditioniert. Du hast das verbunden und kannst das nicht einfach so trennen. Von dort her alle, die Angst kennen, die Angst kann konditioniert sein und vieles mehr. Einfach so, etwas gehört zusammen. Und das einfach jetzt so trennen, das kannst du nicht einfach so. Da langt nicht einfach eine Einsicht, eine Theologie. Das muss langsam werden. Wachsen in dir rein. Die Freiheit muss wachsen. Du musst selber auf dich Rücksicht nehmen, dass das Geduld braucht, aber die anderen auch. Wir sind unterwegs. Und darum braucht es Rücksicht. Nicht jeder hat die gleichen Probleme, ist das gleiche konditioniert. Aber bei denen, ich verstehe das gut. Also wenn du das so gemacht hast, kann jetzt nicht ein Paulus kommen und evangelisieren und du kommst zum Glauben und plötzlich kannst du im Herz ganz anders denken. Und jetzt lernen wir etwas Weiteres. Paulus sagt, ihr müsst Rücksicht nehmen. Ihr müsst Rücksicht nehmen auf die, die ein schwaches Gewissen haben. Da kommt plötzlich das Gewissen. Und da spüren wir also das Gewissen, das, was sagt in uns innen, was richtig und falsch ist, das ist nicht automatisch, wenn wir Christen werden, jetzt einfach richtig polen. Dass es am richtigen Augenblick sagt, das ist gut und das ist schlecht. Sonst hätte es ja da einfach können sagen, jetzt ist neu, oder? Jetzt darfst du gut so ein Opferfleisch essen. Es gibt die innerste Instanz, wo unser Leben soll regieren, wo unser Leben soll leiten, das ist das Gewissen. Und das zeigt jetzt noch nicht ganz richtig an. Aber wenn ihr keine Rücksicht nehmt, dann schadet ihr denen, die ein schwaches Gewissen haben. Da wird es übersetzt, empfindsam. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Ich würde ihnen sagen, es ist ein schwaches Gewissen. Es ist zu wenig stark, um zu sagen, für mich stimmt es nicht. Also ist es kein Götzenopferfleisch. Ein Gewissen, das sich dann gleich anpasst, zwar schlägt, oder? Hey, das ist nicht richtig, wenn du Götzenopferfleisch isst, weil du anerkennst einen Götz durch das. Es schlägt zwar, aber es kann sich nicht durchsetzen. Und von dort her passt er sich an mit den anderen Christen, die die Freiheit haben. Und sein Gewissen wird befleckt. Und er sagt, achtet auf euer Gewissen. Es ist der Sturz. Es ist ein Fall. Es ist ein Abgrund. Wenn ihr euer Gewissen brandmarktet oder einfach euer Gewissen schädigt, indem ihr die Stimme überfahrt. Und von dort her die Frage auf uns alle, wie gesund ist unser Gewissen? Oder wie oft haben wir es einfach überfahren? Und dann gibt es nicht mehr nach. Weil der Heilige Geist redet auch über unser Gewissen. Das ist seine Schnittstelle, computermäßig geredet, das ist die Schnittstelle zu unserem Leben. Das dürfen wir nicht überfahren. Und darum also hat der Paulus sich jetzt in die Leute hineinversetzt und sagt, ich verzichte und mache es gleich, verzichtet auch, nehmt Rücksicht auf die, die das nicht trennen können. Das Götzenopfer Fleisch, die Materie von dieser Gottheit, die sie ständig verehrten. Und sie würden ihr Gewissen schädigen, dass er dann nicht mehr anschlägt, wenn der Heilige Geist deutlich redet. Jetzt ist es zwar das Gewissen noch ein bisschen auf altem Weg, oder? Es zeigt noch an, dort, wo eigentlich schon Freiheit wäre, aber das ist ein Prozess. Habt Geduld mit denen. Liebe lebt rücksichtsvoll. Das heisst, setzt euch nicht einfach durch, sondern schaut, wie es im anderen tickt. Redet nicht über Drittpersonen, einfach so, das muss und so, sondern einfach hört mal an, was läuft in dem anderen ab. Und so, ja, wird jetzt die Einheit bei den Korinther gewährleistet. Und die Einheit, die schöne Beziehungen innen, auch mit Rücksicht, gute Beziehungen, das ist etwas Schönes. Dann will ich noch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken. Danke, dass einfach du uns willst helfen, durch so Stellen können, eine gute Beziehung zu haben. Und uns zeigen, auch dort, wo der gemeinsame Glauben ist, wo der gemeinsame Gott ist, wo wir gemeinsam Abendmahl feiern, dort ist Rücksicht auch gefordert. Wir wollen lernen, nicht einfach zu denken, die anderen müssen sich uns anpassen, sondern hinhören. Bin ich vielleicht gefragt, zum Rücksicht nehmen. Auch wenn mir jetzt in der Vorbereitung nicht bewusst worden ist, wo haben wir ein gleich grosses Problem, ein globales Problem, wie die damals hatten, zeigen uns die kleinen Probleme, die vielleicht nicht so klein sind, aber einfach nicht so global, die Probleme, die wir in Konflikten mit Rücksicht lösen können, mit Liebe. Schenke uns, dass wir eine Gemeinde werden sind, wo uns nicht biblische Wahrheiten um den Kopf herumschlägt, sondern uns immer wieder in Liebe fragen, wie kann ich die anderen erbauen? Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Und so machst es du auch. Du schlägst uns nicht einfach nur deine biblischen Wahrheiten und Prinzipien um den Kopf, sondern du sagst, das Größte in allem Erkennen ist, wenn er erkennt, dass ich euch gerne habe. Auch wenn ich euch ganz durch und durch kenne, ich habe euch gerne.